Ja, jetzt freuen wir uns auf die Predigt vom Siegfried. Und bevor der Siegfried anfängt, werden wir doch erst mal hören, was denn der Predigttext ist. Da hört mal genau zu.
Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach:
Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige.
Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen:
Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.
Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach:
Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir?
Jesus aber antwortete und sprach zu ihm:
Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.
Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.
Wort Gottes. Wie gut, dass wir das Wort Gottes haben. Ich grüße euch ganz herzlich. Jetzt sieht's gut aus. Ich grüße euch herzlich, liebe Schwestern und Brüder in Christus. Ich grüße euch im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, segne uns in diesem Gottesdienst beim Reden, beim Hören, beim Beten. Öffne unsere Herzen. Liebe Geschwister, heute und nächste Woche wollen wir über das Thema Taufe reden. Heute geht es um die Taufe zur Zeit Jesu. Und das ist die Zeit vor der Kreuzigung und vor der Auferstehung. Und nächsten Freitag geht es um die Taufe der Urgemeinde, also Apostelgeschichte. Bestimmt wisst ihr alle, dass Taufen, dieses Wort von Baptize, ihm kommt. Die Baptisten haben daher ihren Namen. Das bedeutet einfach untertauchen. Und natürlich geht es hier nicht um Hygiene, sondern es geht in erster Linie um einen spirituellen Vorgang. Es geht um das Verhältnis zwischen Mensch und zwischen Gott. Es gibt unter allen Völkern ein ganz tiefes Bewusstsein darüber, dass der Mensch von Gott getrennt ist. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da ist irgendwas durcheinander gekommen. Da stimmt was nicht. Da gibt's eine Trennung zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer. Ganz tief im Herzen wissen wir das. Und ganz tief im Herzen weiß das jeder Mensch. Ich musste an den Propheten Jesaja denken bei der Vorbereitung. Zu Beginn seines Wirkens, da sieht dieser Mann in einer gewaltigen Vision den Herrn auf einem Thron sitzen. Und Jesaja sieht das und gerät in große Angst. Und er ruft: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Wie kann ich als Schuldiger, als ein durch Sünde verunreinigter Mensch Gott begegnen? Ich brauche eine Reinigung. Und das geschieht bei Jesaja durch Gott selbst. Es heißt weiter: Da flog einer der Engel zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Das macht Gott. Und es ist so ein tiefer Wunsch des Menschen, mit Gott ins Reine zu kommen. Eine Sehnsucht nach Vergebung, eine Sehnsucht nach Erlösung, eine Sehnsucht nach Versöhnung, nach Gottes Begegnung. Und wir Menschen empfinden Sünde wie Schmutz an unserem Körper. Und was machen wir, wenn wir verschmutzt sind? Dann waschen wir uns. Und es ist deshalb sehr naheliegend, diese menschliche Alltagserfahrung auch auf unser Verhältnis zu Gott zu übertragen. Und so geht es bei religiösen Waschungen um eine rituelle oder kultische Reinheit. Dadurch wird eine Person in einen Zustand versetzt, der es ihr erlaubt, heilige Stätten zu besuchen, der es ihr erlaubt, an einem religiösen Kult teilzunehmen, Gott wieder begegnen zu können. Die vergleichende Religionswissenschaft hat viele Waschungen gesehen, vergleicht viele Waschungen mit religiösen Handlungen in vielen Völkern. Ihr alle werdet die religiösen Reinigungsbäder der Hindus am Ganges kennen. Ihr habt es bestimmt schon mal in den Nachrichten gesehen. Und mit dem ganzen Untertauchen, besonders an heiligen Stellen dieses heiligen Flusses des Ganges, da ist eine Reinigung von Sünden verbunden. Eine Hoffnung auf eine Wiedergeburt unter besseren Bedingungen. Aber auch die Hoffnung auf Heilung von Krankheiten. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr so ein Bild seht? Was empfindet ihr, wenn ihr Menschen anderer Religionen, ganz weit weg von euch, wenn ihr die bei ihrer Religionsausübung seht? Wie geht's euch da? Mich berührt das sehr. Wisst ihr, Religion ist ein Ausdruck der Suche des Menschen nach Gott. Ein Ausdruck eines zuweilen verzweifelten Versuches, Gott irgendwie zu gefallen. Liebe Geschwister, diese Sehnsucht, wo immer sie auf dieser Welt auftaucht, verdient unseren Respekt. Es ist eine Sehnsucht, die Gott selber in die Herzen der Menschen gelegt hat, dass sie ihn suchen sollen. Manche denken, dass die Taufe etwas ganz typisch Christliches sei. Das stimmt auch im Hinblick auf die Bedeutung der christlichen Taufe. Darüber sprechen wir nächste Woche. Aber die christliche Taufe wurzelt ganz eindeutig und ganz tief in einem jüdischen Brauch, in einer jüdischen Taufe. Generell gilt das ja, dass das Christentum ein Spross des Judentums ist. Jesus war Jude, die 12 Apostel waren Juden, die erste Gemeinde, das waren alles jüdische Menschen. Dort sind unsere Wurzeln, Freunde. Nach Paulus sind wir in die jüdische Wurzel eingepfropfte. Und Paulus sagt, die Wurzel trägt uns, nicht umgekehrt. Und nur aus dem Judentum heraus können wir die Bibel in ihrer Tiefe verstehen. Die jüdische Taufe heißt Tevilah. Das Eintauchen in ein Wasserbad, der Begriff ist Mikwe. Das Wasserbecken, das muss ein Mindestvolumen haben, das ist vorgeschrieben. Das muss groß genug sein, um ein komplettes Eintauchen des Menschen zu erlauben. Und dahinter steht ein tiefes Wissen. Das Wissen, ich bin als Mensch ganz schuldig und ganz reinigungsbedürftig. Die Vergebung, die ich nötig habe, die umfasst mich als ganze Person. Und zur Zeit Jesu war dieses Eintauchen in ein Wasserbad eine übliche Praxis. Um ganz Jerusalem herum findet man antike Tauchbäder. Hier ist eine neuere Ausgrabung zu sehen, wo man in der Nähe des Gartens Gethsemane so ein Tauchbad ausgegraben hat. Und das gibt es ganz häufig. Ich habe ein weiteres Bild mitgebracht, ein Tauchbad an der Väterstraße. Das ist die Straße auf dem Höhenzug von Norden nach Süden. Da sind die Väter, die biblischen Väter gezogen. Und auch dort hier ein Tauchbad. Der einen rechts geht man rein und links geht man, glaube ich, wieder raus. Und das haben die Pilger gemacht, bevor sie nach Jerusalem gekommen sind, damit sie sich reinigen, bevor sie Gott begegnen. Besonders bekannt sind die Tauchbäder der antiken Siedlung Qumran am Toten Meer. Wir sehen das hier, ist Qumran so am Nordende vom Toten Meer. Und das ist östlich von Jerusalem. Hier unten steht man und dann geht's hier in diese Richtung hoch, ziemlich gerade hoch nach Jerusalem. Und an diesem Ort, wisst ihr bestimmt, da hat man die Qumran-Schriften gefunden, die biblischen, uralten biblischen Schriften. Das ist fantastisch, das ist eine Predigt für sich selber. Und dort in diesem Ort, da gibt es Siedlungsreste. Dort lebte eine Splittergruppe der Pharisäer, vermutlich Essener, ganz sicher ist das nicht. Das waren Menschen, die den Idealen der Armut und Askese folgten und sie haben gewartet auf den Messias. Die Juden haben gewartet damals auf den Messias. Für die Essener waren die Pharisäer ein bisschen zu nachlässig im Halten der Gesetze. Die Essener hatten strengere Regeln. Und dazu gehörte das Reinigungsbad, sie praktizierten tägliche Waschrituale in den Tauchbädern der Siedlung. Wir sind ja ganz schnell mal dabei, dass wir sagen, ach, diese Gesetzlichkeit. Denkt mal daran, was dahinter steht, was für ein starkes Verlangen dahinter steht, Gott zu gefallen. Manche sagen, Jesus sei ein Essener gewesen. Sicher kannte er die Gruppierung, aber Jesus predigte ja ganz anders. Von Jesus hören wir nicht den strengen, ausgefeilten Regelkatalog. Jesus predigt, der Schabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Schabbat. Aber ihr müsst nicht ans Tote Meer gehen, um ein jüdisches Tauchbad zu sehen. Seit 1700 Jahren, wir haben es gehört, leben die Juden unter uns in Deutschland und das ist ein jüdisches Tauchbad im Judenhof in Speyer, 1128. Und wenn ihr nicht nach Speyer fahren wollt, dann geht doch mal in den Jakobsplatz in München, die jüdische Synagoge, und das ist das Tauchbad dort in der jüdischen Synagoge. Und das guckt man sich so hier an und dann denkst du, naja, es könnte auch bei den Baptisten sein, ein Taufbecken. Das sind unsere Wurzeln. Und zur Zeit Jesu hören wir, da gibt's die Taufe vom Johannes. Johannes der Täufer. Wir haben den Text gerade aus dem Matthäusevangelium gehört. Das ist übrigens der Predigttext für heute und für nächsten Freitag. Und Johannes tauft am Jordan, man weiß recht gut, wo das war, also da oben irgendwo, nicht weit weg von Qumran, etwas oberhalb, wo der Jordan ins Tote Meer fließt. Und hier sehen wir eine Luftaufnahme von der Taufstelle irgendwo, da war das. Das hier ist Jordanien, das ist das Westjordanland, wo genau, wissen wir nicht. Aber hier in diesen paar Quadratkilometern, da hat Johannes der Täufer getauft. Ist das nicht fantastisch, dass wir das ganz genau alles wissen, dass wir das nachvollziehen können? Leute, das sind keine mythischen Geschichten. Dort ist es passiert, da kannst du hin, die Archäologen graben das aus. Da wurzelt unser Glaube in den Fakten der Geschichte. Und was für eine Gestalt muss das gewesen sein, dieser Johannes, kein alter Mann mit schlohweißen Haaren, mit einem zornig geschwungenen Krückstock vielleicht, nein, der war jung, der war um die 30 Jahre alt, etwa so alt wie Jesus. 30 Jahre, das ist nicht viel. Wer unter euch ist 30 Jahre? Ein paar von uns, schätze ich mal. Ich glaub, der Michi Zoth hat mal gesagt, er sei 30 Jahre alt, als er gepredigt hat. Ja, also dieser junge Mann, der hat hier gepredigt. Und das Gewand aus Kamelhaaren, ledernen Gürtel, hat Heuschrecken verzehrt, wilden Honig. Außergewöhnliche Zeichen des Ausgesonderten, des Erwählten, des Propheten, des Mannes, der auf Christus weist. Und dieser Mann hat Scharen von Menschen angezogen. Manche sagen, das sind 100.000 gekommen im Laufe der Zeit, hier runter an den Jordan und haben sich taufen lassen. Es war ein Mann, der war kompromisslos gegen die religiöse Elite, kompromisslos gegen die politische Kaste. Ohne Rücksicht auf Leib und Leben hat der Mann gepredigt. Und ihr habt's gehört, als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Und diese Kompromisslosigkeit hat den Johannes am Ende das Leben gekostet. Es geht um Buße. In der Johannestaufe geht es um Sündenbekenntnis und um Buße. Die Wassertaufe und dann die Lebensstiländerung. Nicht ein frommes Ritual, mal abziehen, änder dein Leben. Und Leute, das ist hochaktuell. Das ist auch für uns hochaktuell. Wir machen da ja keine fromme Show am Freitagabend. Leute, es geht darum, dass Jesus unser Herz erfüllt. Es geht darum, dass wir umkehren von den Wegen, die nicht gut sind. Es geht um, so sagt es hier Johannes, Werke der Buße. Es geht um Veränderung des Herzens. Mensch, das muss man merken, wenn wir Jesus nachfolgen. Und das merkt man auch, wenn wir ihn reinlassen in unser Herz. Das geht gar nicht anders. Nach verschiedenen Kommentaren war die Taufe des Johannes aber anders als das Reinigungsbad der Juden. Da gab es einen Unterschied. Vermutlich geht es um ein einmaliges öffentliches Zeichen. Da am Jordan, da sind da hunderte Leute gestanden. Und dann sind die runtergegangen und dann haben sie ihre Sünden bekannt. Ich weiß nicht, wie laut das war. Aber sie haben ihre Sünden bekannt. Und da sind sie alle gestanden und haben gesagt, was hat der für einen Dreck am Stecken? Haben sie ihre Sünden bekannt? Jeder hat es gesehen. Und dann haben sie sich taufen lassen. Taufen lassen. Also nicht selber ins Wasserbad gestiegen, wie das jüdische Reinigungsbad, sondern der Johannes hat getauft. Sie haben sich taufen lassen. Übrigens haben auch die Jünger Jesu getauft. Jesus selber nicht, aber die Jünger Jesu haben getauft. Das war neu. Und hier liegt die Wurzel der christlichen Taufe. Wir sprechen dann am nächsten Freitag darüber. Und eines Tages begegnet Johannes Jesus dort unten am dort unten am Jordan. Zum zweiten Mal übrigens, soweit wir aus der Bibel wissen. Das erste Mal war Johannes ja noch gar nicht geboren und da ist ja Jesus begegnet im Mutterleib und er hat sich gefreut als ungeborenes Kind. Und jetzt sieht er, dass Jesus da auf ihn zukommt. Und dann sagt er, siehe, sagt er, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und nun steigt dieser Jesus zum Johannes runter ins Wasser. Hunderte, vielleicht tausende Menschen schauen dazu und der steigt da runter in dieses Wasser rein. Und dann kommt Jesus aus Galiläa, so heißt es, an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Wie bitte? Jesus will sich taufen lassen. Wie bitte? Da geht es doch um Buße. Da geht es doch um Sündenvergebung. Und da kommt der einzige Mensch, der ohne Sünde ist und will sich taufen lassen. Und Johannes reagiert ganz eindeutig. Und Johannes sprach, ich hab's doch nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir. Jesus, du bist doch das Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Du bist es doch. Du bist doch der, der die anderen taufen sollte. Du solltest mich taufen. Du bist doch der Mensch ohne Sünde. Jesus, was machst du da? Wie kann das sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen. Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Wisst ihr, was dahinter steht? Hinter dieser unglaublichen Szene dort am Jordan. Wisst ihr, was dahinter steht? Jesus hat sich uns gleich gemacht. Jesus ist ganz und gar Mensch geworden, hat sich in unser menschliches Dasein hineinbegeben. Er macht sich uns so weit gleich, dass er sich identifiziert mit unserer Sünde. Jesus identifiziert sich mit meiner Sünde und er identifiziert sich mit deiner Sünde. Liebe Schwester, lieber Bruder, was immer du ausgefressen hast und wie immer du heute Abend hierher gekommen bist, ich weiß nicht, woher du kommst, aus welcher Woche du kommst. Ich weiß nicht, was dir passiert und unterlaufen ist, ich weiß es nicht. Vielleicht ist alles in Ordnung, aber vielleicht trägst du was mit dir rum, wo es nicht stimmt. Und dann darfst du wissen, Jesus hat sich mit dir eins gemacht, hat sich unter deine Sünde gestellt, damit du da drin nicht festklebst, damit du da dran nicht kaputt gehen musst. Und das zeigt diese Szene, Jesus identifiziert sich mit unserer Sünde. Er, der keine Sünde kannte, hat sich selbst zur Sünde gemacht. Und das demonstriert er dort öffentlich am Jordan und steht in einer Reihe mit der Menge der Sünder und der Büßer. Und er sagt, es geht um die Erfüllung der Gerechtigkeit. Es geht um die Erfüllung der Gerechtigkeit, es geht um mich und um dich, es geht um unsere Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die durch Jesus gewirkt wird. Und dann heißt es weiter im Evangelium, und dann lässt Johannes es geschehen. Hat das begriffen? Und dann lässt Johannes das geschehen. Und er tauft Jesus, den einzigen Menschen aller Zeiten, der es nicht nötig hatte. Ist es zufällig, dass die Taufe gerade an dieser Stelle stattfindet? Gerade an dieser Stelle am Jordan, ist das Zufall? Nein, ich glaube nicht. Es ist genau die Stelle, an der das Volk Israel durch ein Wunder ins verheißene Land kam. Es ist die Stelle, wo der Jordan, der früher ein richtig großer Fluss war, heute ist der ja ein kleines Rinnsal im Vergleich zu damals. Also so ein großer Fluss war das, und da mussten die Israeliten rüber mit Vieh, mit Schafen, mit Rindern, mit allem, was sie hatten. Das war schwierig. Da wären viele ersoffen. Und dann hat Gott dieses Wunder getan und das Wasser hat er gestoppt. Und dann konnten sie durch diesen Fluss durch, ohne Schaden zu nehmen. Genauso wie das Volk Israel übrigens nur durch ein Wunder Gottes durch das Rote Meer kommen konnte. Wasser als das Symbol des Todes, da ersäuft man, wenn man nicht rechtzeitig rauskommt, elendiglich. Die Taufe, das Untertauchen als Symbol für das Sterben. Nächstes Mal geht's näher um diese Frage. Doch Gott wendet das Todesgeschick ab, und gerade diese Stelle ist auch dafür symbolisch. Gott wendet das Todesgeschick ab, er rettet aus dem Todeswasser. Und was hier passiert, dass Jesus untergetaucht wird, das ist ein Bild davon, was später geschehen wird am Kreuz, wo er sterben wird. Er macht sich uns gleich. Jesus macht sich uns gleich in unserer Sünde und in unserem Elend. Jesus wendet das Todesgeschick von uns ab. Durch ihn haben wir Leben. Jetzt und in Ewigkeit haben wir Leben. So wie Jesus nach der Taufe hier aus dem Wasser aufgestanden ist und so wie er nach seiner Kreuzigung aus dem Grab aufgestanden ist, so werden auch wir eines Tages aus unseren Gräbern auferstehen. Was für ein Evangelium! Er wird uns auferwecken von den Toten. Er hat uns rein gemacht. Wir werden weiße Kleider bekommen. Wir werden auferweckt werden. Wir werden mit ihm sein. Mit diesem Gott, der Mensch geworden ist. Mit diesem Gott, der Mensch geworden ist. Der für uns in diese Welt kam. Was für ein Evangelium. Ich habe sowas nirgends gefunden, nirgends, keiner anderen Religion, mit der ich mich beschäftigt habe. Ich habe gesagt schon, ich habe Respekt, ja, vor anderen Religionen, aber dieses habe ich nirgends gefunden. Und wir können das wissen, wir wissen es aus dem Wort Gottes, wir wissen es durch die Offenbarung, die er uns geschenkt hat. Das ist der Jesus Christus vom Vater gesandt, der unter uns ist. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir preisen deinen Namen, der du deinen Sohn gesandt hast, der du Mensch geworden bist auf eine unbegreifliche Weise, der du uns so nahe gekommen bist. Wir preisen deinen Namen, Herr, dass du dich uns gleich gemacht hast, dich unter unsere Sünde gestellt hast. Herr, du bist unser Retter, du bist unser Erlöser, du bist unsere Hoffnung und unsere Zukunft. Und wir schauen auf dich und wir setzen unsere Hoffnung auf dich, jetzt in diesem Leben, jetzt in der Situation, in der wir sind. Und es ist mein Gebet, dass du uns alle segnest, dass du uns nachgehst auf unseren Wegen, die nicht gut sind, dass wir es ablegen können vor dir, bekennen können vor dir. Herr, du bist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht in Ewigkeit. Amen.